Ja, aus der Pfingstpredigt, der Videoclip ist mir auch immer noch nachgegangen, wo die Umfrage dann war, was Pfingsten ist, und keiner wusste das mehr so richtig. Und zuletzt kam ja die Frau, die dann so etwas provokativ gefragt wurde, Pfingsten, ja, das muss was mit dem Heiligen Geist zu tun haben, aber gebracht hat es nichts, war dann ihre Aussage. Und ich denke, wer einigermaßen in die Bibel hineinschaut, der weiß, mit Pfingsten war auf einmal alles anders. Alles war anders. Es war eine Zeit, wo die jüdische Gemeinde komplett unter der Herrschaft von Herodes war, ein Despot. Da ist Putin nichts gegen. Da war der Kaiser in Rom, der nach Belieben regieren konnte. Da gab es nicht die freie Berufsauswahl, man musste funktionieren. Entweder du wurdest Kaufmann, du wurdest Zöllner, dann warst du schon halb in der Hölle nach jüdischem Glauben. Oder aber du wurdest eben Landmann oder Hausfrau. Die Frauen wurden verheiratet. Da war nichts mit groß, mit Meinungsfreiheit. Und wenn du die geäußert hast, dann warst du weg vom Fenster. Und dann kommt die Dramatik, dass Jesus, der Zeichen und Wunder getan hatte, inhaftiert wird, gekreuzigt wird und stirbt, steht dann wieder auf von den Toten. Aber was macht das letzten Endes für die kleine Schar? Und Jesus sagt seinen Jüngern bei der Verabschiedung in den Himmel, gebt mal Acht, wartet, wartet, ihr braucht den Heiligen Geist. Und dann siehst du, wie 10 Tage später das Brausen vom Himmel kommt. Das kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte. Und danach war die politische Welt war genau die gleiche. Aber innerhalb der Gläubigen, die den Heiligen Geist empfangen hatte, war alles anders. Vorher waren sie furchtsam, hatten die Türen zugeschlossen. Vorher waren sie vorsichtig, was sie sagen sollten. Und danach war eben alles anders. Und am gleichen Tag, wie der Geist fiel, wurden 3000 Leute hinzugetan zu der Gemeinde. Das war die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Ohne Heiligen Geist nichts. Man würde sagen, ohne Moos nichts los. Ja, so ist das bei Geldsachen. Ja, da war einmal alles anders. Die ganzen Gewohnheiten waren vorbei. Die Situation, in der sie lebten, war immer noch die gleiche, aber es ist ein Unterschied, ob du mit Furcht lebst oder ohne Furcht lebst in bestimmten Umständen. Ob du unter ständigem inneren Druck lebst oder nicht. Mit Pfingsten veränderte sich alles. Und das wusste der Herr Jesus sehr, sehr genau. Deswegen sagt er seinen Nachfolgern, den Jüngern, und die, die dann noch kommen werden, wartet, wartet darauf, habt Sehnsucht danach, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und ich glaube, hier müssen wir als Gemeinde ganz neu drüber nachdenken, weil so ganz Unrecht hat die Frau eigentlich nicht, wenn ich die Gemeindebewegung in Deutschland ansehe. Wo ist noch der Heilige Geist wirklich in der Tiefe zu finden? Ich bin geschockt gewesen, sage ich mal, dass am Kirchentag Abendmahl gefeiert wird mit Gin Tonic. Da guckt man und sagt, wo ist der Heilige Geist? Dass man schon bei solchen einfach Dingen, die man gar nicht mehr hinterfragen muss, auf einmal auf unterschiedliche Wege kommt. Dass man am Bibelstand vorbeigeht. Das, Punkt, 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 Punkt. Das sind ganz viele Fragen. Wo ist diese Dynamik, die ich aus Brasilien, aus China, aus Afrika einfach höre? Wo fahren bei uns noch Dämonen aus? Wo werden regelmäßig Kranke geheilt? Wo ist Liebe ohne Ende auf einmal unter uns zu finden, obwohl wir mit Ungerechtigkeiten miteinander umgehen? Ohne Heiligen Geist wird Gemeinde nicht leben und ohne Heiligen Geist werden wir getrieben werden durch politische Situationen von welche Heizung nehme ich, ob Putin noch rüberkommt, ob das das Ende ist, wie das mit der Inflation weitergeht. Oder du kannst es runter reduzieren, wie finde ich den richtigen Ehepartner, wird er auch bis zeitlebens mir treu bleiben, mit mir unterwegs sein. Es gibt so viele Dinge, die mich permanent bedrücken und bestimmen. Aber deswegen ist der Heilige Geist so wichtig, weil die Schrift sagt, er wird uns leiten in alle Wahrheiten, die wir brauchen zum Leben. Wie ein Fahrrad ohne Pedale. Wie ein Auto ohne Motor. In meiner heutigen Predigt will ich eigentlich weniger auf das schimpfen, was man nicht so sehr hat, sondern ich möchte mit uns nochmal ein klein wenig auf Spurensuche gehen. Warum sind wir auch als Pfingstgemeinde so kraftlos geworden? Warum haben wir uns immer zurückgezogen? Wenn ich euch ja so ansehe, ich denke so, die meisten, die ich einigermaßen kenne, da weiß ich, ihr bemüht euch richtig, gute Christen zu sein. Ihr keine Notlügen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Ihr betrügt die Steuer nicht. Und wenn ihr mal aus der Haut gefahren seid beim Autofahren, ihr tut nachher am Abend Buße und sagt, Herr Jesus, ich meinte das nicht so. Und ihr kommt sogar sonntags, wenn es richtig warm ist, in die Kirche und setzt euch hier hin und setzt euch in der Predigt und im Lobpreis aus. Ey, ihr seid schon was. Das heißt also nicht, dass die Basis nicht stimmt. Aber ich glaube, wir haben was auf der Wegstrecke unseres Christseins verloren. Ohne den Heiligen Geist säßt ihr nicht hier, das hat Birol schon gesagt. Aber ich glaube, wir brauchen dieses Maß, was der Herr Jesus gesagt hat, dass wir gefüllt werden, getauft werden mit dem Heiligen Geist und das nicht nur einmal. In dem Fall darf ich jedes Mal eine Taufbunderneuerung haben. Selbst die Apostel sind mehrfach mit dem Heiligen Geist getauft worden, nicht nur bei Pfingsten. Die hatten das anscheinend nötig, die meisten von uns weiß ich nicht, ob. Aber ich will mit euch schrittweise vorgehen. Ich habe 4 Punkte mal ausfindig gemacht, weswegen wir heute ein bisschen schlaff auf der Brust sind. Nee, ich will das mal sagen, damit ich niemandem persönlich zu nahe treten, obwohl mir das vielleicht ganz angenehm wäre. Ich will in der Ich-Form reden. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich eine andere Dynamik hatte, was das Leben im Heiligen Geist angeht, wie jetzt. Ich habe mich an vieles normalisiert. Aber ich gehe mit euch vielleicht stückchenweise vor. Hier habe ich noch meinen Begrüßungsteil, den überschlage ich mal. Und ich mache einfach damit weiter mit Hunger oder nur Appetit, Teil 2. Und zwar gucken wir uns heute mal an die Unterernährung oder den Vitaminmangel. Da kann man sich ganz schnell eine Metapher draus machen. Das Erste, was ich feststelle, ist, in der Christenheit in Deutschland oder auch bei mir haben wir oft einen Mangel an Schriftkenntnis. Ich weiß nicht, wer von euch jeden Tag mindestens ein Kapitel in der Bibel liest, einmal im Jahr durch die Bibel durch, das sind also 3,25 Kapitel. Fangt nicht mit Psalm 119 an, sonst wird es schwierig, mit die 3,5 Kapitel durchzuhalten. Also schauen wir uns das mal an. Ich hörte jetzt auf dem Nachhauseweg eine Einführung im ERF über die Offenbarung. Und der machte eine lange Einleitung und die fand ich absolut genial. Der sagte, die Offenbarung versteht man eigentlich nur, das letzte Buch der Bibel für uns, damit wir es wissen, das versteht man eigentlich nur, wenn man die gesamte Schrift kennt. Und man stellt fest, die Irritation über dieses Buch oder dass es so ein großes Geheimnis ist, liegt darin, weil keiner mehr eine Schriftkenntnis hat. Und selbst in der Schrift, in Hosea, beklagt Gott zu seinem Volk, die versucht haben, nach allen Gesetzen eigentlich einigermaßen normal zu leben. Ich meine jetzt nicht die jüdischen Witze. Ihr wisst das, wie ein Rabbi zum Metzger kommt und zeigt auf einen großen Schinken, der da ist, und sagt, ich hätte gerne diesen Fisch. Der Metzger sagt, entschuldige, Rabbi, aber das ist ein Schinken, das ist vom Schwein. Ich hätte gerne diesen Fisch da. Rabbi, ich habe dir doch gesagt, das ist vom Schwein, das ist ein Schinken. Dann sagt der Rabbi, habe ich dich gefragt, wie der Fisch heißt? Man kann sich immer wieder rausschlawinern. Das ist klar, aber Gott klagt selbst, der sieht seine Christenheit an und sagt, hey, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, an Mangel an Erkenntnis, was der Heilige Geist heute für Kraftwirkung in deinem Leben tun kann. Da haben wir Mangelerscheinungen auch als Pfingstler. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, vielleicht viel zu viel theologisiert über die ganzen Wenn und Abers mit dem Heiligen Geist, so verwerfe ich dich, dass du nicht mehr als Priester dienst. Für uns, die wir die biblische Sprache verstehen, das wäre eine Predigt für sich. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse ich auch deine Kinder. Und dann geht die Schrift im Neuen Testament weiter, wo Jesus sagt, hey, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Bei mir fließt manchmal nur Stöhnen. Und sagen, ach, was ist das alles schwer? Wie geht's dir denn? Ach, das ist uns warm. Das hat nichts mit Ströme lebendigen Wassers zu tun. Das ist ein Klagelied. Da gibt's ein extra Kapitel für in der Bibel. Aber wo kommt denn was hin, wenn du in den Raum kommst, dass dann Begeisterung und Freude da ist, dass Depressive wieder lachen können? Das wäre doch was, oder? Das ist das, was die Schrift sagt, wenn der Geist kommt, dann verändert sich was in unserer Sprache, in unserer Lebensqualität. Und für uns, die wir da nacharbeiten wollen, auch zum Thema Heiligen Geist, ich empfehle als Bibellese für die nächste Zeit Johannes 14, Johannes 15 und Johannes 16 und darüber nachdenken, nachsinnen oder wie andere Leute sagen, meditieren, aber das habe ich mir jetzt, ich spare dieses Wort, weil wir dann nachher vielleicht im falschen Religionsregister graben. Ich glaube zutiefst, dass wir wieder neu in der Schrift forschen müssen, was der Heilige Geist wirklich will. In Joel 3, 1 und 2, die bekannten Verse, und ich will in meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, das heißt, das ist noch nichts Heiliges, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, wo ist das bei uns? Eure Alten sollen Träume haben, wo haben wir das, außer dass wir träumen, dass eventuell die Ukraine-Krise noch größere Wellen schlägt. Und eure Jünglinge sollen Gesichter haben. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. So steht's geschrieben. Und wollen wir das, ist die Frage. Johannes der Täufer sagt, ich zitiere nochmal Matthäus 3, Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Aber der nach mir kommt, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, was wir vorhin auch gesungen haben. Will ich das? Mangelnde Schriftkenntnis, dass wir über viele Dinge nachdenken, aber nicht mehr, was der Heilige Geist in unserem Leben in der heutigen Zeit tun will, da forschen wir in der Regel nicht so genau nach. Oder wir sind vielleicht auf einer anderen Ebene, dass wir sagen, okay, wir haben schon die Arroganz der Deutung oder sind Suppenkasper-Christen. Suppenkasper, die Geschichte kennt ihr. Meine Suppe esse ich nicht. Die Älteren unter uns sind noch mit dem Struppelpeter groß geworden. Heute wird er ja rausgetan, weil der zu brutal ist. Ja? Aber ich bin damit noch groß geworden. Mit dem Suppenkasper. Da sitzt der Suppenkasper, kriegt die Suppe vorgesetzt und sagt, meine Suppe esse ich nicht. Und dann sieht man, wie er immer hagerer wird. Ihr könnt das, in der Bücherei gibt es das sicher noch. Könnt ihr nachlesen, ist sehr spannend. Und das mal christlich auslegen. Da bin ich dabei, ich lese über den Heiligen Geist und sage, nee, diese Suppe esse ich nicht. Ich will lieber Popeye, Spinat. Andere sagen, nee, Spinat ist nicht. Boah, grün, ein zerquetschter Frosch. Boah. Ich will lieber ein Steak. Ah, ich sehe schon, da ist eine fleischfressende Pflanze. Versteht ihr? Wir sind wählerisch geworden. Wir nehmen ganz bestimmte Bibelstellen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ah, gelobt sei der Herr. Das ist dann wie, wenn du Geburtstagskarten schreibst und suchst dir was Gutes aus, wo du keinen Fehler mitmachen kannst. Ich glaube, niemand hat euch die Geburtstagskarte geschrieben, du Otterngezücht. Ist auch ein Bibelvers, nicht? Das heißt, wir sortieren aus, wir legen fest, was gesund ist, wer was essen darf, was auf den Tisch kommt. In Matthäus 24 sagt Jesus, nach, jetzt bin ich eins weitergegangen, das sollte doch nicht sein, das hatte ich doch schon hier stehen. Da sprach Jesus zu ihnen, ihr irrt euch nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Die waren in ihrer Denkstruktur fest verhaftet, aber nicht mehr bereit, ihre Denkstruktur zu korrigieren. Ich denke, hier bin ich mitten im Suppenkasperleben. Es gibt diese sehr interessante Geschichte, die steht in Lukas 10, als Jesus mit Martha zusammenkam und mit ihrer Schwester. Martha war die, die sich ständig Sorgen machte. Natürlich hat sie gekocht und alles Essen vorbereitet. Aber Maria setzt sich zu den Füßen vom Herrn Jesus und hört zu. Und ich glaube, ich habe das mal erklärt, das war nicht einfach nur, die ist fromm gewesen und hat sich dann dazugesetzt. Das war damals eine reine Männerdomäne. Und der Hauptrabbi, der saß in der Mitte und jeder, der irgendwo Rang und Namen hatte, der wurde so immer so ein Stückchen weiter verteilt und hinten saßen die, die unbedeutend. Das war sehr exklusiv, mit Sitzordnung, alles drum und dran. Und dann kam eine Frau rein, was ein absolutes Novum war. Gelehrt wurde in der Synagoge zu den Männern. Paulus nimmt das ja nochmal auf und sagt, die Frauen sollen zu Hause lernen. Der ist dann in dem jüdischen Setting unterwegs. Und jetzt kommt diese Maria, die kommt nicht nur einfach ungefragt da rein, sondern sie setzt sich direkt vor die Füße vom Herrn Jesus. Das war der Platz, wo nur der Meisterschüler sitzen durfte. Paulus schreibt das, ich habe zu den Füßen von Gamaliel gesessen. Der war der Spitzenschüler, der saß zu dessen Füßen und konnte lernen. Und Maria kommt jetzt und setzt sich direkt vor die Füße vom Herrn Jesus. Und Jesus duldet das, weil er sieht ihren Hunger, dass sie wirklich hören will, was Gott sagt. Nicht, was die Menschen oder die Theologen alle sagen. Sie wollte kein Suppenkasper sein, sondern sie wollte Kraftnahrung haben, direkt vom Himmel. Und ich glaube, es ist uns verloren gegangen in unseren geistlichen Zuständen in den Gemeinden in Deutschland. Es ist Paul verloren gegangen, sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Ich bin eher zum Klugscheißer geworden. Wenn mich jemand fragt, kannst du mal sagen, wie das und das zu verstehen ist? Ich hau direkt was raus, egal ob ich überlegt habe, ob das noch stimmt oder nicht. Wo bin ich als Christ, der lange Jahre unterwegs ist, wirklich bereit zu sitzen und zu hören? Und dann auch noch zu tun. Herr, ich möchte von Maria wieder lernen. Zu sagen, Herr, ich will kein Suppenkasper sein, selbst wenn es unbequem ist, selbst wenn mir die Suppe nicht schmeckt. Ich möchte das essen, was auf den Tisch kommt, was du gibst, weil ich weiß, das ist in jedem Fall gut. Ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist in der Schrift. Neben der Demut, dass ich wirklich wieder genau hinhören will, nicht meine Meinung, warum das und jenes nicht gehen sollte oder warum das und das vielleicht anders zu verstehen ist und so weiter, mich nochmal ganz frei machen, diese Demut zu haben, rede, dein Knecht hört, deine Magd hört. Das andere, mein Glaube und mein Vertrauen hat gelitten, hat sich abgenutzt. Das ist vielleicht ein starkes Ding für Paul. Wenn du lange Jahre Pastor bist, ist eines der desillusionierendsten Dinge, die du als Pastor haben kannst. Du predigst 20 Jahre zu einer Gemeinde und in Deutschland passiert ganz wenig. Ich will jetzt nicht sagen nichts, sonst habe ich nachher wieder die Diskussion. Aber wenn ich mir überlege, du ringst eine ganze Woche lang darum, was gepredigt wird und dann meinst du, du hast von Gott gehört und du sagst es und am Montag kann sich keiner mehr du selbst als Prediger eingeschlossen daran erinnern, was am Sonntag gepredigt worden ist. Verpufft. Manchmal fragen die Leute, Paul, macht dir das Bauen denn noch Spaß? Oh, ich sage, das sehe ich wenigstens am Abend, was ich gemacht habe. Bei der Gemeinde? Und dann nutzt sich das ab und sagt, oh, ich sehe, ihr guckt alle ganz lieb zu, also das, und ihr steinigt mich nicht, also wird das schon einigermaßen sein. Und manchmal sagt meine Frau, du warst wieder gut drauf, hast 3 Punktlandungen gemacht und bist durchgestartet. Dann weiß ich wieder irgendwo, wo es gewesen ist. Aber bewegt es wirklich noch was? Paul, ist dein Glaube nicht langsam schwächer geworden? Glaubst du wirklich noch, dass heute hier im Gottesdienst Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung seines Namens, dass Kranke geheilt werden? Glaubst du das wirklich noch? Ja, sage Herr Jesus, ich probiere vielleicht mal. Aber wir machen mal einen Altarruf und vielleicht kommt dann der eine. ich sage es mal so ganz persönlich, das ist jetzt keine Anmache zu euch. Ja? Letzten Sonntag, als ich über den Heiligen Geist gesprochen habe, ich habe mich sehr weit rausgelehnt, habe meine Geschichte, wie ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bin, euch mitgeteilt. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, das sind einige, die wirklich Hunger haben. Und dann stehst du so auf der Kippe, rufst du die jetzt nach vorne und legst Hände auf, damit wirklich was passiert. Ich habe gedacht, nee, wenn ich wirklich Hunger habe, dann werde ich unanständig, dann ist es egal. Ich lade am Dienstag zur Gebetsstunde ein, dass die dann kommen, die Hunger haben. Am Dienstag kamen nur die, die immer kamen. An diesem Punkt bin ich als Pastor mit meinem Glauben manchmal abgeschliffen. Und sagen, bringt das wirklich was, wenn man predigt? Könnten wir nicht einfach ein halbes Jahr lang auf Gottesdienste verzichten? Jeder haut sich eine CD zu Hause rein oder geht bei YouTube und holt ein bisschen Lobpreis. Kannst du im Wohnzimmer auch machen. Sparst du dir den Weg hin und kriegst pünktlich Mittagessen. Es ist wirklich was, was uns umtreibt. Paul, treibt es dich wirklich um? Wo investiere ich wirklich noch Glaube? Darf ich noch mal so? Ich meine, ihr könnt nachher beim Kirchencafé über die Predigt, über mich diskutieren. Ich bin dann wieder zu Hause. Ich habe mir gedacht, das Einfachste, ja, wenn man mit dem Heiligen Geist getauft werden, ist ja die Zungenreden. Und ich kenne die ganzen Abers und weshalb und weswegen, ob ich Christ sein kann, ohne dass ich da rede, ob ich mich fürchte oder nicht oder was auch immer. Ich kenne die ganzen Dinge zu Genüge. Aber ich habe gedacht, was wäre, wenn wir mal heute mal wirklich Glauben investieren würden? Ich sage, wir stehen alle mal auf. Lobpreisteam kann mal sitzen bleiben, die dürfen mitmachen. Und eine Minute lang, jeder, der Zungengebet oder Zungengesang machen kann, der stimmt das jetzt mal an, Chorgebet. Und wer es nicht kann, der sagt eben, danke Herr Jesus für das schöne Wetter, danke, dass wir so bewahrt sind, danke, dass ich meine Hände bewegen kann, danke für meine Schwiegermutter, danke. Dann bist du nach 10 Sekunden bist du mit den Standardgebeten durch. Aber die, die im Zungengebet sind, die beten weiter Gott an. In der Sprache, die sie nicht verstehen. Verstehst du? Ich habe gedacht, wage ich das mal? Wir stehen mal alle auf, ob du Zungengebet kannst oder nicht. Du kannst dein Standardgebet in der deutschen Sprache 20 Mal wiederholen. Das ist nicht verkehrt. Kinder fragen auch 25 Mal hintereinander, darf ich das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist nicht verkehrt. Wir sind Kinder Gottes. Keine Verdammnis darüber. Aber ich glaube, Gott hat so viel mehr. So viel mehr, dass ich Geheimnisse beten kann. Und ich möchte darin wieder ganz neu wachsen. Ich möchte darin wieder so wachsen, dass meine Zungenrede wieder eine Auslegung erfährt oder verstanden wird. Ich kann mich daran erinnern, am Nollendorfplatz, in der Gebetsstunde wurde ein Apotheker eingeladen. Der sollte zum Gottesdienst kommen, aber der kam jetzt zur Gebetsstunde. Und wenn ihr damals die Nollendorf-Gebetsstunden gesehen habt, da sind wir unten Waisenknabe ohne Ende. Da ging das los mit Zungengebet ohne Ende, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir reden ja zum Herrn. Und ich weiß noch, Volker Spitzer sagte mir damals, gib mal Acht. Ich habe da jemanden eingeladen, der wird so geschockt, das geht gar nicht mit dem. Er hat also versucht, einen Chorus einzustimmen, hat nichts genutzt, danach bretterte die Gemeinde wieder durch. 3, 4 Bremsversuche haben nichts genutzt, dann hat er das abgehakt. Und am Schluss kommt der Apotheker auf ihn zu und sagt, darf ich Sie mal sprechen? Sie haben ja so intelligente Personen in Ihrem Gottesdienst. Die Frau vor mir, die ältere Dame, die hat die ganze Zeit ja im perfekten Latein gebetet. Und dann haben diese beiden sich kennengelernt. Die ältere Dame hatte gerade mal Volksschulabschluss. Die hat die ganze Zeit in anderen Zungen gebeten und es war perfektes Latein gewesen. Der Apotheker hat es verstanden und hat sich daraufhin bekehrt. Haben wir noch Sehnsucht danach, dass sowas passieren kann? Lesen wir mal die Schrift, die Paulus sagt, wie sowas geschehen kann. Denken wir mal wieder drüber nach. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wir müssen Glauben investieren, sonst wird das nicht geschehen. Wir werden weiter so als gute Christen, die alles Mögliche richtig machen, ganz lieb hier sitzen, aber dann hat die Frau nachher recht, die sagt, aber verändert hat er in der Begegnung, verändert hat er bei Paul nichts. Aber ich habe mir gesagt, ich will anders sein. Ich will wieder Hunger haben nach dem Evangelium. Ich will Hunger haben nach dem Heiligen Geist, dass der mich in der neuen Art und Weise erfüllt. Und ich meine das auch für die Evangelisation hinaus. Meine eigentliche, richtige, tiefe Berufung, einige kennen die Geschichte, die habe ich erlebt im Grafenhausen im Schwarzwald. Als ich als 20-Jähriger hingefahren bin und habe eine Jungschar-Freizeit mitgemacht mit 250 Jungs im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. Ich war für eine kleine Gruppe verantwortlich. Und dann fragt mich der Kreisjugendwart, Paul, würdest du den Sonntagmorgen mal predigen? Oh, ich sage, ich komme von den Jesus People, mache ich. Nicht gewusst, was ich mache. Und dann hatte ich ja gelernt bei uns, also man muss ins Gebet gehen, damit der Heilige Geist einem sagt, was man reden soll. Also ich mir an dem Samstag vom Sonntagsgottesdienst die Bibel unter den Arm rein in den Wald und habe gesagt, rede, dein Knecht hört. Nichts passierte, außer Mücken. Und die Sonne hat vom Himmel geknallt. Das war heiß ohne Ende. Zum Mittagessen schäle ich mich raus. Die denken alle, der Heilige kommt aus dem Busch. Aber ich dachte, Herr Jesus, ich will ein Wort von dir. Gib mir 5 Jungs, die sich bekehren. 5 Jungs will ich haben. Und dann sitze ich im Wald danach wieder. Nichts passiert. Zum Kaffee trinken wieder raus und wieder rein. Nichts passiert. Herr, gib mir, ich mache alles, was du willst, aber gib mir 5 Jungs. Abends hatten wir Nachtwanderung, musste ich mit. Nichts gehört von Gott. Ich gehe mit den Jugendleitern, mit den Jungscharleitern rum und versuche den einen oder anderen, der fromm aussah, zu einem Zeugnis zu bewegen, damit ich nicht predigen musste. Ich hatte ganz viele so eingeteilt, die ein Zeugnis sah, dann bin ich raus aus dem Schneider. Und dann war die Nachtwanderung zu Ende. Ich gehe noch einmal bei der Nachtwache vorbei, die am Lagerfeuer saß, mache ein paar Worte mit ihnen und dann gehe ich ins große Zelt, wo da 250 Jungs reinpasse und setze mich dorthin und sage, Herr Jesus, noch einmal bin ich, morgen geht's los. Dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erfahren, wenn Gott anfängt, dir eine Predigt zu diktieren, du kannst gar nicht so schnell mitschreiben. Ich könnte heute 1:1 diese Predigt halten. Die hat sich ganz tief eingeprägt, weil ich auf einmal feststellte, der Heilige Geist kommt. Meine ganze Unfähigkeit ist vorbei, aber sein Geist kommt. Am Morgen zum Frühgebet und dann kam der spannende Augenblick. Ich habe ganz schnell alle wieder abbestellt, die ich als Zeugnisgeber eingeteilt hatte. Ich stehe da vorne, ich halte meine Predigt. Greife ans Mikrofon und jetzt sage ich, jetzt mache ich das genauso wie am Nollendorfplatz. Ich mache die Augen zu und sage, wer jetzt sein Leben Jesus geben will, der soll die Hand heben. Ich mache die Augen auf und mindestens 2/3 aller Jungs haben die Hand gehoben. Schon wenn ich jetzt das erzähle wieder, ich habe die Geschichte ja öfters mal erzählt irgendwo, muss ich Acht geben, dass ich nicht mit den Tränen kämpfen muss. Du stehst dann da und weiß nicht, was du mit den Leuten anfangen sollst. Du bist absolut am Ende. Keine Ahnung. Ich habe dann mit ihnen so das klassische Übergabegebet. Herr Jesus, hier bin ich, vergib mir meine Schuld, nimm mein Leben hin. Und dann habe ich gesagt, so, und wenn ihr das jetzt gebetet habt, ihr geht nachher zu eurem Jungscharleiter. Jeder hatte ja so seine Gruppe, sein Zelt, wo er zu verantwortlich war und sagt, was ihr gemacht habt. Und während die dann noch ein Lied gesungen haben und die Bekanntmachung waren, bin ich raus in den Wald, weil ich nicht vor der gesamten Meute heulen wollte. Ich weiß nicht, wie lange ich im Wald war, bis ich mich wieder gefangen habe. Und dann komme ich zu dem Zelt, zu den 12 Jungs, wo ich für zuständig war, komme ich zurück und da sitzen 5 Jungs, sitzen auf dem Rand des Zelts und sagt, wir warten die ganze Zeit auf dich. Wir haben unser Leben Jesus gegeben und du willst uns jetzt sagen, wie es weitergeht. Ihr Lieben, ich habe wieder Sehnsucht danach, diese Dinge wieder zu erleben. Dass ich gar nicht so schnell mitschreiben kann, wie er redet. Ich habe mich an so viele Dinge gewöhnt. Aber es ist eine Dimension da, die das priesterliche Geschlecht, was hier sitzt, erreichen sollte. dass die Frau nicht recht behält, die sagt, Pfingsten war, aber es ist nichts passiert. Ich möchte wieder dahin kommen, dass ich für Kranke bete und sie werden gesund. Ich möchte nicht nur mehr denn je wieder in Zungen reden. Ich möchte, dass mein Lob vor ihm alle Zeit gilt. Ohne Glauben, den muss man investieren. Ich musste damals in Grafenhausen im Schwarzwald wirklich sagen, das, was ich in der Nacht gehört habe, jetzt gehe ich ans Mikrofon und ich sage das auch weiter. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss zunächst glauben, dass er ist und denen Gutes gibt, die ihn darum bitten. Ich empfehle in diesem Zusammenhang nochmal den Lukas 11, das Lukas 11 Kapitel von Vers 5 bis 13 zu lesen. Dieser Text, der hier angeschlagen ist, der kommt unmittelbar nach dem Vaterunser, wo die Jünger gefragt haben, wie sollen wir denn beten? Dann hat Jesus ihnen das Gebet gelehrt, was wir heute auch in großer Liebe gesprochen haben. In der lutherischen Kirche wird parallel dazu immer geläutet. Da geht Jesus drauf ein. Das Vater unser gerade gelehrt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann fängt er an. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch einen Freund hat, und ginge hin zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote. Das könnt ihr nachlesen. Da geht es um Bitten, um Bitten, um Bitten zu dem, der den Heiligen Geist geben kann. Und dann endet das. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange, also gegen die Furcht. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Was für ein Ding. Was für ein Ding. Er will es geben und er wartet nicht darauf, bis du besonders heilig bist, sondern er gießt es aus aufs Fleisch, damit sich das Fleisch verändert. Ich brauche diese Veränderung. Ein letztes. Ich glaube, wir brauchen wieder mehr feste Speise und weniger Junkfood. Es gibt die Tests in den USA, wenn man sich ein halbes Jahr lang von irgend so einer Missionsgesellschaft, McDonald's, ernährt. Ja, jedes Mal, wenn ich das M sehe, denke ich an, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist eine Erinnerung, das M steht für Mission, nicht für McDonald's, Quatsch. Ich finde toll, dass die dazu aufgehangen haben überall. Weltweit kannst du in China durch Peking gehen, auf einmal siehst du, hier ist Mission drin. Ja, ist wunderbar, nicht? Aber wenn du dich von dem, was die da so fabrizieren, ein halbes Jahr lang ernährst, du wirst fett, du wirst träge, du wirst dumm. Nix mal zwischendurch. Das ist Junkfood. Oder manche, die hauen nur so wie ich, nach jedem Frühstück nochmal einen Satz Kekse rein und sich dann wundern, dass sie Sodbrennen kriegen oder der Magen spinnt. Die kann den ganzen Tag von Keksen leben. Ach, ihr wisst genau, das ist nicht gut. Das macht nicht nur dumm, sondern auch tot. Noch eher, als es Zeit ist. Also, aber im Frommen haben wir das Gleiche. Wir haben das bei uns so, dass wir wirklich oft, ja, na, hoffentlich sage ich das jetzt nicht wieder, dass das missverstanden wird, wo es nur ums Wohlfühlen im Gottesdienst geht. Hoffentlich habe ich niemanden auf die Füße getreten. Hoffentlich hast du dich wirklich wohlgefühlt. Hoffentlich hatten wir ein gutes Begrüßungsteam. Hoffentlich war das Lobpreisteam mit Stimmung wirklich da. Und hoffentlich war die Predigt so, dass jede Seele gestreichelt wurde. Wenn das der Fall ist, ehrlich, dann lebst du auf Dauer, wenn das regelmäßig kommt. So Dinge sind wichtig, die sind gut und die müssen immer... Du brauchst zwischendurch immer mal einen Keks oder auch mal von der Missionsgesellschaft irgendwie so ein doppeltes Ding, ja? Verstehst du? Aber wenn du nur davon lebst, bist du krank. Und ich glaube, wir sind in Deutschland viel zu sehr auf das Wohlfühlchristentum gegangen. Es gibt eine Bewegung, die hat dann mehr so auf Wohlstandschristentum, ist hier darauf abgezielt, ja? Verstehst du? Alles ist krank geworden, weil sie sich nur noch davon ernährt haben. Das echte Evangelium ist notwendig. Wir brauchen wieder feste Speise, die auch mal dein Gewissen anrührt. Wenn dein Gewissen nicht mehr in einem Gottesdienst angerührt wird, auf Dauer ist dann was falsch. Dann kommst du nur noch, wenn der Gottesdienst entsprechend deiner Fassung dich selig macht. Aber dann kannst du auch zu den Buddhisten gehen, dann ist das einfacher. Ich schließe ab mit der leidenschaftlichen Aussage von Jakobus. Jakobus ist ja derjenige, der einen am meisten auf die Füße tritt. Wenn du nicht unbedingt dich stark verändern willst, dann liest du das als letztes in der Bibel. Der haut manchmal richtig volle Kanne rein. Und er schreibt, meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er in uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Gott hat eine Leidenschaft, dass das, was er in dich hineingelegt hat, Paul, wo du gerade von geredet hast, dass das wieder in einer neuen Qualität sichtbar wird. Dass Ströme lebendigen Wassers aus dir herausfließen. Die Frage, wie kann das gehen? Ich habe vor einiger Zeit angefangen, ganz bescheiden meinen Terminkalender zu verändern. In der obersten Prioritätsstufe steht jetzt nicht der Gottesdienst, sondern die Dienstagsabends Gebetsstunde. Ohne Moos nichts los, ohne Gebet passiert nichts. Jeder brauche ich dann mal zum Auferbauen, wenn Birol predigt oder Martin, das ist immer schön anschaulich. Oder wenn ich dann den hebräischen Teil noch mitgeliefert kriege durch Aaron, ach, da kann ich drin aufgehen und zwischendurch mal derjenige, der auf dem Putzkopf ist, Herbert. Ja. Ich will euch sagen, ich habe einen Traum. Naja, ein Traum ist falsch, da sind wir so wieder so charismatisch unterwegs. Was ich mir wünschen würde, ohne dass ich jetzt irgendeinen Druck auf irgendjemand lege. Dienstags steht Birol da mit seiner Gitarre und versucht uns in den Lobpreis hineinzubringen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, obwohl wir als Beter zusammenkommen. Aber was wäre, wenn der stärkste Lobpreis nicht sonntags morgens hier wäre, sondern dienstags abends in der Gebetsstunde? Wenn es nicht nur auf einmal eine Gebetsstunde würde, weil wir auf einmal eine Stunde volle Kanne im Lobpreis sind und gar nicht mehr rauskommen. Ich bin überzeugt, lasst mich das sagen, das würde ich fast prophetisch sagen. Wenn das massiv um sich greift, dass die Dienstagsabend-Gebetsstunden mächtiger sind wie der Sonntagsgottesdienst, dann wird es hier im Sonntagsgottesdienst mächtiger werden denn je. Jetzt kann man natürlich die Lobpreise ansehen, die sind ja auch nicht beliebig multiplizierbar. Die können sich ja auch nicht klonen. Ich meine, wenn ich euch, ja, dich würde ich auch mit klonen nach dem heutigen, also das war schon gut. Wenn ich euch vier hier jetzt hier nur sehe, ja, ich könnte euch alle klonen, das wäre gut. Aber ich bin überzeugt, hier sitzen welche, die können auch Gitarre spielen, die können auch singen, die wissen auch, wie man Gott lobt. Und vielleicht machst du ein Projekt draus. Als man mich als jungen Menschen in den Hauskreis hineingeschickt hatte, da gab es keinen, der Gitarre spielen konnte. Und unser Lobpreis war so ätzend wie nur was. Und dann habe ich gedacht, okay, mach aus deinem Problem ein Projekt. Eine Gitarre besorgt, eine Mundorgel besorgt. Und dann habe ich angefangen, meinen Finger langsam auf eine D-Dur zu gewöhnen. Ich habe so lange geübt, bis ich das erste einfache Lied singen konnte. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oder für die Weltlichen habe ich House of Rising Sun. Das war schön, die Mollakkorde und dann auf G. Das wunderbar. Habe ich meiner Frau dann extra geschrieben und ich habe ihr dann auch mal gespielt, weil ich Eindruck bei ihr hinterlassen wollte beim Angraben. Seit dieser Zeit kann ich leidlich Gitarre spielen. Das ist nicht so, dass ich euch alle damit glücklich machen würde, den einen oder anderen lösche ich ab. Aber wir hatten im Hauskreis eine Veränderung der Situation. Selbst wenn wir mit drei Grundakkorden durchgespielt haben, war das besser wieder ohne. Und ich frage mich manchmal, wo sitzen hier die Lobpreiser, die Gott berufen hat, die aber noch nicht mal sagen, ich mache aus meinem Problem ein Projekt. Wäre doch eine Sache. Also von mir aus könntet ihr alle vorne stehen und ich säße alleine hier unten, das würde mir reichen. Stattdessen kannst du natürlich sitzen und sagen, ach, das war heute nicht so mein Ding. Aber ich will nochmal sagen, Gott ruft dich heraus. Und wenn du wirklich um den Heiligen Geist bittest, er wird dir Dinge auf einmal geben und du wirst Dinge sehen, aber dann bitte steh auf. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich einigermaßen Gitarre spielen kann. Mein Rhythmusgefühl ist immer noch chaotisch. Aber da gewöhnen sich die Leute im Umfeld dran. Die müssen nur lauter singen. Versteht ihr? Und so kannst du in verschiedenen Dingen gehen. Aber frag dich manchmal, leitet mich der Heilige Geist noch? Bin ich bereit, Dinge umzustellen? Und fang vielleicht mit der kleinsten Übung an. Lies nochmal, was Jesus in Johannes 14, Johannes 15 und Johannes 16 zum Thema Heiligen Geist gesagt hat. Es läutet draußen die Glocke. Unser Vater im Himmel, ja. Nee. Lass uns da mutig sein und kühn sein. Und wenn du dienstags kommst, dann komm mit der Erwartung, dass der Heilige Geist dich berührt, dass du vielleicht eine neue Sprache bekommst, dass du vielleicht prophetisch reden kannst, dass dein Lobpreis vielleicht nochmal in einer anderen Dimension kommt, dass aus Lobpreis Anbetung wird. Ich denke, wir brauchen das mehr denn je. Ich brauche das mehr denn je. Ich brauche wieder ein neues Pfingsten in meinem Leben. Nicht nur, dass sich mehr Leute bekehren, nicht nur, dass die Gemeinde wächst, sondern dass mit er Ehre bekommt. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Lernvers, Hebräer. Ich möchte mit uns beten und dann gehen wir ins Abendmahl hinein. Und das ist ja dann eine gute Sache, wenn Birol uns einlädt, dass du nach vorne kommst und kannst aus der Predigt vielleicht sogar ein Gebet machen. Wäre vielleicht eine Idee, so am Rande. Aber Herr Jesus, ich hau das hier so raus, spreche so darüber. Aber ich bin hier bedürftig vor dir. Ich reg mich über Politik. Ich reg mich über die Situation in dieser Welt auf. Mache mir Sorgen über die Dinge dieser Welt, dass sie mich bis in den Schlaf hinein beschäftigen, Herr. Und ich will das nicht. Ich möchte deine Gedanken kennen. Ich möchte deinen Shalom, deinen Frieden wieder neu erleben und ich möchte in die Anbetung wieder tiefer hineinkommen. So komm, Geist Gottes, und erfülle mich und ich bete für die Gemeinde, erfülle uns. Amen.